Einen schönen guten Abend bei Bike Tour Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Einen schönen guten Abend deshalb, weil es heute Mittwochabend ist und ich bin in München in meinem Hotel, in dem ich immer bin, wenn ich hier arbeite. Das tue ich ja oft. Das ist direkt am Olympiapark, ganz schön und ganz ruhig in diesem Fall und deswegen ideal, um hier eben eine neue Folge Podcast für euch aufzuzeichnen. Und das Interessante an dieser Folge ist, ja, eigentlich so ein richtiges Schwerpunktthema habe ich diesmal nicht, sondern ich nenne es einfach mal die Plauderfolge, denn es gibt eine ganze Menge Updates. Es hat sich ja jetzt auch viel getan, so ein bisschen in den letzten Tagen. Und ich quatsch einfach mal so durch. Und dann hatte ich über Instagram euch gefragt, was es so für Themen und Fragen gibt. Und da kam eine ganze Menge, durchaus auch lustige Sachen, durchaus aber auch interessante Sachen natürlich. Und dann dachte ich mir, wisst ihr, dann beschäftige ich mich lieber mit euren Fragen heute. Und dann gehen wir die so ein bisschen durch. Und dann sind wir, glaube ich, alle glücklich. So, ach Quatsch, weißt du, wir reden jetzt hier gar nicht großartig drum herum, sondern wir kommen gleich zum Punkt. Yeah, mein Fahrrad nimmt immer mehr Form an für den Atlas Mountain Race. Und ihr habt das ja schon mitbekommen beim letzten Mal. Es ist ein Salsa Fargo Titan, mit dem ich jetzt in den nächsten Wochen ganz viel fahren werde und dann Monaten und Jahren hoffentlich auch. So, jetzt steht natürlich vor allem vorneweg, Mensch Martin, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Wie bist du denn zu diesem Fargo Titan gekommen? Du warst doch eben gerade noch bei einem Bombtrack und wolltest da eigentlich was machen. Dann meinte ich zwischendurch mal irgendwas mit einem Salsa Cutthroat, also einen Carbonrahmen gehört zu haben. Und wie kommst du jetzt dort raus? Die banale Erklärung ist, liebe Leute, ich habe immer bei fast allem, was ich tue, mehrere Alternativen im Köcher, im Angebot sozusagen. Und das ist auch in diesem Fall so gewesen. Vielleicht zuallererst mit dem Bombtrack. Das wollte ich, ich brauchte einfach einen anderen Rahmen, ein bisschen größer und das hat nicht geklappt. Und deswegen musste ich mich da so ein bisschen, also das hat jetzt aus zeitlichen Gründen auch nicht geklappt. Und das wäre auch erst irgendwann im späteren Frühjahr nächsten Jahres erst möglich gewesen, da überhaupt mal einen neuen Rahmen zu bekommen. Erläutere ich vielleicht nachher noch mal ein bisschen näher. Und deswegen habe ich mich umgeschaut, weil ich eben den Atlas Mountain Race die Zusage bekommen hatte und wusste, okay, das möchte ich jetzt nicht mit dem Bombtrack fahren. Nicht, weil es ein Bombtrack ist, nicht, weil es ein Beyond ist, sondern weil es den Rahmen hat, den es gerade hat und ich da eigentlich was anderes brauche. Und dann hatte ich ehrlicherweise geguckt und hatte mich mit dem Cutthroat so ein bisschen angefreundet. Und dann hatte ich mit den Kollegen bei Cosmic Sports gesprochen, die der Salsa-Vertrieb sozusagen hier in Deutschland sind. Und dann stellte sich heraus, okay, es kommt ein neues Salsa Cutthroat. Und dadurch verzögern sich auch wiederum Lieferzeiten und Termine. So, und ich finde jetzt unabhängig davon, also diejenigen, die jetzt weniger Akzeptanzprobleme mit dem Thema Carbon haben, die sollten sich und vor allen Dingen ein sportliches Bikepacking-Rad sich mal anschauen möchten, die sollten sich das Cutthroat unbedingt anschauen. Die haben jetzt ganz schön viel gemacht am Rahmen. Die haben den unten zum Beispiel auch nochmal verstärkt im Tretlagerbereich. Sie haben den ganzen Rahmen auch so ausgelegt, dass man da Gepäckträger und auch Lowrider dran machen kann. Das ist durchaus nicht normal bei Carbon, weil es eben halt auch ein bisschen empfindlicher ist. In dem Fall, also andersrum, Carbon an sich ist gar nicht mehr so empfindlich. Das geht richtig zur Sache. Da kannst du einiges schon mitmachen. Aber normalerweise war es immer so, dass die Gefahr von Ösenausbruch zum Beispiel besteht, wenn man das dann halt nicht so richtig anschraubt und so. Aber da sind sie, glaube ich, ganz gut weitergekommen. Und das Carbon, was wir heute auch sehen an den Rädern, ist mittlerweile auch sehr, sehr, sehr haltbar und widerstandsfähig. Also da gibt es, glaube ich, keinen Grund zur Sorge mehr. Egal. Jedenfalls hatte ich eine ganze Zeit lang mich damit so ein bisschen beschäftigt, wollte das eigentlich auch haben. Und dann gab es da auch wiederum Lieferprobleme und ich hatte ein bisschen geguckt, denn mein Mitfahrer Tobias, der ist schon immer Salsa Fargo gefahren. Und ich hatte dann so geschaut und dachte, Mensch Martin, du hast dich ja, bevor du dich fürs Bombtrack Beyond entschieden hattest, hattest du ja eigentlich auch schon mit dem Salsa Fargo geliebäugelt und das damals halt ausgeschlossen, weil es in der damaligen Version in einer sehr schlimmen lila Farbe damals kam, aus meiner Sicht sehr schlimme Farbe, und deswegen, das war für mich dann auch das Ausschlusskriterium. Und dann habe ich mir das jetzt nochmal angeguckt und fand das dann ganz toll und habe gesehen, der Stahl, also das Stahlrahmen-Set, weil ich das gerne selber aufbaue, ist halt in Schwarz, sehr schön. Und dann bin ich irgendwo bei Titan hängen geblieben und habe mich mit Titan ein bisschen mehr beschäftigt und mit den Vorteilen beschäftigt und dem Nachteil Preis. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja nächstes Jahr, also im Januar 45 Jahre alt werde und dass das durchaus ein guter Zeitpunkt ist, sich ein Geschenk zu machen. Und in dem Fall habe ich mir dann gesagt, das könnte so ein Titanrahmen sein. Und da das dann nicht unerheblich ist, habe ich auch manchmal so ein bisschen umgehört, habe unter anderem auch mit Cycling Claude gesprochen. Den kennt ihr ja, Blogger Cycling Claude, müsstet ihr auch sehen, hatte ich auch seinen Podcast, heißt Rennrad WG, habe ich auch schon empfohlen. Und er hat unter anderem auch Titan unterm Hintern und liebäugelt damit auch ganz viel und ist da auch von überzeugt. Und dann habe ich so noch sehr viele andere Berichte mir durchgelesen und fand das dann sehr plausibel. Und nachdem ich mich dann halt dran gewöhnt habe, an den damit begleitenden Preis, dann habe ich mich entschieden, das Salsa Fargo Titan in Rahmengröße L zu bestellen und zu kaufen. Und das habe ich bislang noch nicht bereut, aber ihr wisst ja, wie das so mit Fahrrädern ist, aber es gibt keinen Grund dazu. So, und dann ist der Rahmen jetzt gekommen und ich habe die ganzen Teile neu geplant, also neu im Sinne von, weil es nochmal andere Maße hatte als so ein Cusroad und anderem, zum Beispiel die Räder in Boost-Standard kommen und nicht in normalem Standard. Und deswegen musste ich da jetzt ein bisschen umbauen. So, dann habe ich mir bei Hand einen Laufradsatz bestellt mit Sonnabendynamo. Da hatte ich, glaube ich, schon was dazu erzählt. Der ist auch da. Und habe jetzt im Hinblick auf den Atlas Mountain Race angefangen, das Rad aufzubauen. So, jetzt war, gestern kamen dann die Bremsen. Gott sei Dank, da sind also Einsatzbremsen, die ich bestellt hatte, der ist irgendwie verloren gegangen. Der irrt immer noch irgendwo rum und die suchen den noch. Und weil ich jetzt auch nicht mehr viel Zeit habe, denn in 10 Wochen ist der Atlas Mountain Race und ich will das ja Ganze nochmal fahren und einfahren und testen und so, habe ich dann halt gesagt, ist nochmal geordert und jetzt sind die da. Ich gestern Abend fix angeschraubt. Läuft natürlich, das sind die TRP Spire mechanischen Scheibenbremsen und ich bin ganz fest von denen überzeugt. Ich habe auch die Abit BB7 mal gehabt, das war jetzt nicht so mein Fall, aber die TRP Spire, die finde ich mega und wenn du denen halt ordentliche Bremsbeläge reinbaust, dann hauen die richtig zu. Sicherlich, ja, da gibt es jetzt so den Unterschied noch zu Hydraulik, dass die noch ein bisschen besser greifen. Ich finde mechanisch besser und ich fahre unter anderem, bevor diese Frage kommen sollte, ich fahre deshalb mechanische Scheibenbremsen, weil sie eben gerade bei solchen Sachen wie den Atlas Mountain Race reparierbar sind unterwegs. Ja, das ist etwas, was ich immer irgendwie nochmal fixen kann, falls es kaputt geht, was bei hydraulischen Bremsen, ich meine, sie gehen jetzt auch nicht kaputt, es ist jetzt nicht so, dass hydraulische Bremsen kaputt gehen, es werden auch viele mit hydraulischen Bremsen fahren, ich tue es nicht und ich tue es auch deshalb nicht, weil ich ja mit dem Rad auch reise, ne? Das Radreisen ist ja auch das, was ich eigentlich auch so mache, auch wenn ich mir jetzt ein bisschen dieses Bikepacking Race und Adventure Race so ein bisschen näher anschaue, weil ich da unterwegs halt auch, wie gesagt, mechanisch dann einfach besser Sachen beheben kann. So, und aufgebaut ist es jetzt gerade, also es hängt bei mir am Montageständer im Keller, mit vorne 32 einer XT-Kurbel und hinten einer Sunrace-Kassette 1150. Also ihr seht, da kommt ein richtiger Teller drauf, 11-fach. Ich fahre einmal 11 und geschaltet wird hinten mit einem Shimano XT-MTB-Schaltwerk. Und das braucht dann natürlich, weil ich vorne als Schaltbremsgriffe SRAM Rival habe, braucht es da einen Übersetzer, der die unterschiedlichen Zuglängen bei so einer Schaltungskombination miteinander vereint, weil vorne ist eine sogenannte Road-Schaltung dran, also eine Rennradschaltung, die hat ein anderes Schaltzug sagen wir mal, Übersetzungsmoment als eine MTB-Schaltung, die hinten dran ist. Und um das miteinander zu verzahnen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, unter anderem den sogenannten ShiftMate von der Firma JTEC. Und dieser ShiftMate ist letztendlich ein kleines, leichtes Aluminiumteil, das zwei Rollen in sich drin hat. Darum kommt der Schaltzug und über diese Umleitung sozusagen werden die unterschiedlichen Schaltwege angeglichen und ich kann vorne schalten und hinten bewegt sich das genau in dem Abstand, in dem ich es brauche. So, und dann habe ich das zusammengebaut und probiert und dann war das schon so halbwegs okay. Dann hat das dann gerattert und ich konnte das nicht richtig einstellen. Da war ich schon ganz verzweifelt, aber nicht ganz, denn ich habe parallel auch noch ein Rival-Einschaltwerk mit einem Roadlink. Ein Roadlink ist quasi Verlängerung, das heißt, da wo das Schaltwerk normalerweise am Ausfallenden festgeschraubt wird, das kann ich nochmal um 2 Zentimeter verlängern sozusagen. Dann kann das Schaltwerk mehr Zähne bedienen, sag ich mal so, oder eine größere Kassette bedienen, als es eigentlich kann. Das habe ich ohnehin noch gekauft als Alternative, weil ich jetzt auch keine Zeit verlieren wollte, aber ich möchte das jetzt mit dem XT probieren. Und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt funktioniert gerade irgendwie nicht, ich gucke es mir nochmal näher an, habe das alles nochmal auseinander und wieder zusammen und siehe da, es funktioniert. Ich glaube, ich habe einfach das Schaltkabel in dem JTEC nicht richtig gelegt. So, aber jetzt funktioniert das zumindest am Montageständer, das heißt noch lange nichts. Und jetzt sind die Bremsen da und jetzt ist eigentlich alles picobello fertig. Das mache ich jetzt, wenn ich aus München wiederkomme, rund. Und dann kann es schon auf Testfahrt gehen. Leider fehlt noch der Lenker. Ich habe bei Ridefar, das ist eine südafrikanische Bude, könnt ihr euch am angucken, den sogenannten Aero Gravel Bar bestellt. Das ist ein Rennradlenker mit Flair, also wo die Lenkerenden so ein bisschen nach außen gehen. Der hat aber schon so einen Aero-Bar, also eine Art Aufsatz mit integriert in dem Lenker. Und das finde ich ganz interessant und den will ich eigentlich zum Atlas Mountain Race fahren und hatte den im September bestellt, dann hieß es im Oktober liefern sie, dann hieß es im November liefern sie, jetzt heißt es im Dezember liefern sie und jetzt habe ich heute irgendwie auf Instagram bei denen gelesen, dass sie vielleicht im Januar liefern. Also ich finde es Mist, aber es ist jetzt auch kein Drama, denn ich habe jetzt als Alternative den FSA Adventure Rennradlenker dran, also Dropbar dran mit leichtem Flair. Das ist jetzt erstmal übergangsweise ganz okay, um das Rad jetzt auf Herz und Nieren zu testen. Ich werde dann aber, sollte der Aerobar von Ridefar nicht kommen, werde ich dann meinen Beyond-Lenker vom Bombtrack da dran bauen, weil ich den schon mit mehr Flair brauche, einfach auch damit vorne die Tasche noch mit dran kann und einfach von der Bequemlichkeit des Fahrens her. So, und dann kann das losgehen. So, ich habe jetzt den Sattel drauf, das ist ein SQ-Lab 611. Ich hatte ja auch ein Video auf Facebook gepostet, könnt ihr euch ja nochmal angucken, da zeige ich das so ein bisschen, erkläre das so ein bisschen. Der muss eingefahren werden. Ich muss noch richtige Sattelvorbauposition und Einstellung machen, deswegen ist die Gabel auch noch nicht abgelenkt. Das heißt also, sie ist nicht beschnitten sozusagen auf die Länge, die ich dann brauche. Aber so wie es aussieht, kann es sein, dass ich die gar nicht großartig beschneiden muss. Sondern dass das so bleiben kann, wie es ist. Aber das gucke ich noch. Das muss jetzt halt ausprobiert werden, ehrlicherweise. Da freue ich mich drauf und dann geht das los. Und das ist auch so schon, wenn man das Bombtrack mit dem Fargo ein bisschen vergleichen mag, ja, das sind dann auch schon, ist nochmal was ganz anderes. Also ist vom Rahmen her auch natürlich eine Nummer größer. So, ich brauche das auch eine Nummer größer. Eine Schrittlänge von 79, also ein Innenmaß, Beininnenmaß, ich weiß nicht, wie das ist, Beininnenlänge, glaube ich. Ich stecke so ein bisschen zwischen M und L bei dieser Art von Rädern. Ne? Also das M, das war jetzt auch das Bombtrack, weil die sind sich in der Geometrie ähnlich. Da hatte ich Overtoe-Effekte. Overtoe heißt, wenn der Fuß beim Lenken gegen das Vorderrad kommt. So, und das heißt, der Rahmen war insgesamt hätte ein bisschen größer sein können. Von der Höhe her war er mit M okay. Jetzt ist er mit L, haut das hin. Das L-Rad von Salsa fängt bei 1,80 Meter an und geht bis 1,91 Meter in der L. Und das passt schon. Es wird sich sicherlich vom Fahren ein bisschen verändern. Ich saß auf dem Bombtrack etwas mehr sportlich. Ich will jetzt eigentlich auf dem Fargo leichter, aufrechter sitzen. Das muss ich aber mal gucken, wie ich das so mitmache, wie das mein Körper mitmacht. Also, spannend. Und wenn die XT Ich hoffe, dass sie sich bewährt. Ja, und damit meine ich, dass sie wartungsfrei ist. Das heißt, das ist jetzt einmal gebaut und das Ding muss halt durchknüppeln. Und ich werde das auch ordentlich fordern auf der 1150er-Kassette. Und wenn sie da muckt, dann ja, ist der Beweis erbracht sozusagen, dass es dann doch nicht funktioniert. Oder wenn ich das Gefühl habe, dass ich mir nicht ganz sicher bin, dass das in Marokko im Atlas und Anti-Atlas eine Lösung ist, mit der ich durchkomme, ohne nachdenken zu müssen, dann werde ich die Rival draufsetzen. Dass die Rival auch L50 schaltet, das haben wir jetzt gesehen in einem Video. Ich verlinke euch das noch, darf ich nicht vergessen. Da haben sie das gemacht. Das ist aber auch, wie gesagt, mit technischer Verlängerung durch den Roadlink. Müsste aber funktionieren ohne Probleme. Ansonsten, wenn gar nichts hilft, dann ich habe hinten noch eine Sunrays 1146er Kassette. Das sollte dann passen, denn ich bin ganz gut trainiert. So, und ich werde jetzt auch nach der Aufnahme hier in meinem Hotel, ich habe hier so einen Fitnessraum, da war ich jetzt schon ein paar Mal, und die haben einen ziemlich guten Heimtrainer mit wirklich auch mal anstrengenden Stufen, und da werde ich mich dann draufsetzen, meine 25 Kilometer Intervalle machen, dabei komplett wegfließen, 70 Liter Wasser trinken und dann glücklich sein, wieder hier im Zimmer ankommen. So, also ich bin recht fit, auch wenn ich gerade so ein bisschen erkältet bin, aber ich glaube, das ist in diesen Tagen, erwischt das jeden irgendwie, und gerade wenn man jetzt so viel noch reist und so, und jetzt war ich irgendwie mit dem Zug in, wo war ich denn? Schweinfurt und Frankfurt und so, dass da nimmt es natürlich ein bisschen was mit. Aber dafür komme ich echt gut durch, also bin ich sehr, sehr, sehr happy. Genau, und ich werde auch ausführlich nochmal, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe, für den Sonntag über das Salsa zu schreiben, aber jetzt zeitnah natürlich alle Details schreiben und auch nochmal erklären, warum ich welche Teile dran gebaut habe und warum nicht. Das hat nämlich alles seine Gründe, ja, denn ich, entgegen vielleicht der Auffassung so manch eines Hörers oder Lesers, ich mache mir durchaus Gedanken, was ich da mache an meinem Fahrrad und warum ich das mache. Das ist, muss ich am Ende nicht als sinnvoll quasi beweisen oder bewahrheiten, ja, aber wenn man nichts macht, also wer nichts macht, macht auch nichts verkehrt, und ich bin lieber dafür, was zu machen und dann vielleicht auch ein paar Sachen verkehrt zu machen, aber das lasse ich mir nicht nehmen, und ich werde euch da meine Gründe noch darlegen. Genau, so, und wer mal sehen will, wie verkopft man eigentlich das ganze Thema Fahrrad und Atlas Mountain Race und auch betrachten kann, und da bin ich echt weit entfernt von, ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, müsstest du das jetzt eigentlich auch so ernsthaft mal betrachten, dann schaut mal bei Thorsten Frank. Thorsten ist auch Fahrradfahrer natürlich, hat den Transcontinental Race, ich glaube, zweimal mitgemacht, gefinisht sogar sehr gut, glaube ich. Entschuldigung, Thorsten, wenn ich das gerade nicht auf der Platte habe. Und jedenfalls, er fährt auch den Atlas Mountain Race mit, und er ist absolut in diesem Fahrradgame drin. Ja? Also er hat sich da schon mit der Strecke auseinandergesetzt. Da, also Wahnsinn, ja, mit Satellitenbildern und wo, wann, wie. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich bin eher aus der Fraktion, ich gucke mir das halt an und dann weiß ich, okay, es geht hoch und ja, ich werde schieben müssen. Ja, es wird unangenehm. Ja, es wird wahrscheinlich auch manchmal richtig unangenehm. Das weiß ich, aber ich beschäftige mich weniger damit. Das ist für mich jetzt gar nicht so entscheidend, irgendwie, zumal ich jetzt auch schon sehr oft in Marokko war mit dem Fahrrad, sondern ich versuche halt körperlich dem Ganzen zu begegnen, mich dafür zu trainieren und zu stehlen. Also psychisch bin ich da durchaus in der Lage. Und er hat sich jetzt auch ein neues Fahrrad geholt für den Atlas Mountain Race. Und das finde ich, es ist ein sensationell langer Artikel, irgendwie gefühlt 5 Kilometer, den er geschrieben hat, warum er dieses Fahrrad, also er hätte einfach sagen, hier ist mein Fahrrad, guck mal, das hat jetzt das und das und finde ich mega. Nee, er erläutert nochmal die ganzen Möglichkeiten, was da ist und was es für Anmerkungen gab und was im Atlas Mountain Race Race Manual stand und warum, wie und weshalb er dann jetzt zu diesem Fahrrad gekommen ist. Ich finde das toll. Aber wie gesagt, das ist auch hart an der Grenze des Gesunden. Thorsten, nimm es mit Humor, du weißt, was ich meine. Ich finde das großartig, weil das ist, Leute, das ist Leidenschaft. Ja? Also wenn man in der Lage ist, 5 Kilometer Text zu schreiben, mit so viel Fachwissen, mit Übersetzungsvergleichen, mit also Seitenlinks und Abkürzungen und ach, also herrlich, lest euch das durch, zumindest wisst ihr dann danach noch ein bisschen mehr, warum man was wie macht. Und das Wichtige ist, Thorsten geht quasi jetzt mit seinem Fahrrad eine Wette ein, die ich nicht eingehe. Er geht auf ein Fully, ja, ein Mountainbike, vollgefedert. Ein sehr cooles Mountainbike, muss ich sagen, sieht sehr schön aus. Und ich gehe den anderen Weg. Ich gehe auf ein Bikepacking Adventure MTB, ja, mit Dropbar und ohne Federung. So. Wir werden sehen. Ja, also ich glaube, wir kommen beide da locker durch und wir werden am Ende jeder sagen, ey, das war genau richtig, denn es gibt nicht das Fahrrad für so eine Art von Veranstaltung und Rennen und Herausforderungen, sondern es gibt nur dein Rad, mit dem du klarkommst, und das ist wunderbar. So, und dann die große Diskussion, das hatte ich ja beim letzten Mal auch so ein bisschen mit erzählt, ist natürlich, wo schlafen, wie schlafen und so. Und ich fahre zwar mit Tobias als Paar sozusagen, aber wir sind uns einig, dass wir dann doch in der Regenerationsphase, wir werden nur wenig schlafen, aber wenn, dass wir uns dann doch getrennte Schlafstätten zulegen und mitnehmen und dass wir keine Biwaksäcke mitnehmen, sondern dass wir auf Ultraleichtzelte setzen. Und ich habe jetzt nach langem Hin und Her, und du lieber Hörer, weißt, wenn du da gerade so Zelte, Schlafsäcke, egal, alles, was Fahrrad und Ausrüstung angeht, fragt man 5 Leute, kriegst du 8 Meinungen, dann kaufst du dir was, ist eh immer falsch. Ne? So, und dann kommt wieder einer und sagt, ja, ich weiß aber besser. Deswegen werde ich jetzt schon jegliche Hinweise eurerseits ignorieren, wenn es um andere Zelte geht, aber seht das positiv. Ich habe jetzt ein Wango Helium F10 UL1 geholt. Das ist eine britische Marke. Ich habe es jetzt auch schon mal aufgebaut. Ist schön groß, macht einen guten Eindruck. Gestänge, da so marschiert er halt rein. Das ist die Haupt. Es gibt halt eine Hauptstange. Das Ding steht nicht von alleine. Ja, das muss man jetzt vielleicht dazu sagen. Aber es wiegt halt 1,1 Kilo, je nachdem, wie man das jetzt macht. Ich werde die Heringe, glaube ich, auch nochmal austauschen. Die muss ich nochmal gegenwiegen mit den Ultraleichtteilen, die ich habe, die aber ein bisschen stabiler wirken. Und man schiebt halt eine Stange in der Mitte rein, die bildet sozusagen den Bogen, die ist aber schon lustig vorgeformt, also da sind die Stangen schon in so einem Winkel gebogen, also da muss man sich dran gewöhnen. Ich bin mal gespannt, wie es hält, aber das ist halt, das hat einen ganz guten Hintergrund, das Zelt, und die Leute wissen auch schon, was sie da bauen, aber das werden wir dann sehen. Und ich meine, für ein Atlas Mountain Race reicht es allemal. Das passt schon, nur ich brauchte da halt auch was Leichteres. So, und da bin ich gespannt. Das Ding sieht gut aus. Es hat auch interessante Details. Ich werde das natürlich nochmal vorstellen. Ich werde jetzt auch demnächst nochmal einen Overnighter machen. Und ich werde mit Tobias, mit dem ich übrigens auch demnächst nochmal eine gemeinsame Podcast-Folge mache, wo wir einfach nochmal erzählen, wie wir uns gerade so vorbereiten, was wir so tun, wie wir beide da rangehen, was wir so denken und erwarten zum Atlas Mountain Race. Ich werde mit Tobias auch nochmal Anfang Januar, werden wir uns nochmal im Bergischen Land mit den Rädern rumtreiben und dann bepackt noch so eine Art Generalprobe machen. Und da spätestens werde ich dann mich final entscheiden, mit welcher Schaltung dann mein Rad fahren wird und was ich vielleicht noch verändern muss. So, aber das passt ganz gut. Dann komme ich vielleicht so auf, ja, es sind nur noch, wie gesagt, 10 Wochen, vielleicht so 2000 Kilometer mit dem Fahrrad. Und dann sind wir im Rennen und das wird richtig gut. So, genau. Im Zuge dieses Fahrrad-Neukauf-Beschäftigungs-Dingens-Bummens bin ich übrigens über eine Seite gestolpert, die nennt sich bikegeo.net. Da kann man die Rahmengeometrien vergleichen. Das heißt also, wenn du ein Fahrrad hast und jetzt sagst du, ich müsste irgendwie mal ein anderes haben, bist dir aber nicht sicher und so, dann kannst du da quasi die Maße deines jetzigen Rades eingeben. Dann zeigt er dir das quasi als Rahmen. Und dann kannst du die Maße eines Rades eingeben, das dich halt gerade interessiert, und dann legt es das quasi drüber. Das heißt, du siehst, wie das neue Rad sich vom alten Rad unterscheidet. So, das ist ziemlich clever, das habe ich auch beim Fargo gemacht und im Vergleich mit dem Beyond, das hat sich gar nicht so sehr unterschieden. Also marginal, vielleicht haben wir jetzt auch nicht, weil der errechnet dann ein Stack und ein Reach-Wert, die sich dann aber nicht ganz gedeckt haben mit dem, was eigentlich Stack und Reach beim Fargo waren, als auch beim Beyond. Von daher mit Vorsicht zu genießen, aber ich fand das ganz gut. So. Und weil wir hier gerade so ein bisschen bei in der Produktabteilung sind und Technik und so, ich habe mir auch die Gore Jacke Shake Dry C7 geholt. Das ist eine Regenjacke. Und das ist eine sehr sportliche Regenjacke. Und die hat, diese, wie gesagt, dieses Shake-Dry-Material im Kern, sagt Gore, extrem atmungsaktiv, auch unter Höchstleistung, extrem wasser-windabweisend unter Höchstleistung und Belastung. Und eigentlich beste Stoff, wo gibt jetzt gerade auf Welt und so. Und dann habe ich gedacht, alles klar, dann guckst du dir das mal an. Und extrem leicht, 80 Gramm, die Jacke. So, und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, das, die Wette gehe ich mal ein, weil ich gerade auch Beef mit meiner MT500-Jacke von Endura habe, die nämlich irgendwie undicht geworden ist. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Aber okay, es sind auch unterschiedliche Sachen. Die Endura ist halt auch ein bisschen schwerer, hat auch einen anderen Einsatzbereich. Und dann habe ich mir die jetzt mal zugelegt. Und die ist schon racig, also die ist sehr eng geschnitten, ne? So, die liegt halt auch sehr eng an. Hat aber zum Beispiel am Bauch, geht sie halt nicht wie normale Jacken, die einen einheitlichen Abschluss haben, sondern sie ist hinten länger und vorne dann wirklich hochgeschnitten kürzer. Das heißt also, wenn ich mich nach unten beuge beim Fahren, und ich bin ja meistens nach unten gebeugt beim Fahren, dann hat sich ja sonst immer so ein Wuppel gebildet aus dieser Jacke, ne? So eine Falte. Und die hat dann dafür gesorgt, dass irgendwie der Regen dann halt dann noch oder das Wasser nochmal extra sich gesammelt hat und das fällt mit dieser Jacke weg. Und ich habe sie jetzt halt, wie gesagt, beim Training paar Mal durch Regen und Wind und Mist und sowas durchgezogen und bin ehrlicherweise ziemlich beeindruckt. Also ich bin immer noch vorsichtig mit meinem Enthusiasmus, weil das kann sich ja, also da muss man mal sehen, ich will jetzt ein paar noch mehr Einsatzszenarien mitmachen, aber ich weiß nicht, also ich schwitze sehr viel und ich muss sagen, die Jacke war immer warm und trocken und wenn ich sie ausgezogen habe, war ich drunter dann natürlich verschwitzt, aber die Jacke an sich ist eigentlich trocken gewesen. Das heißt also, sie wärmt auch recht schnell, sie muss nicht trocknen, großartig, und wenn sie von außen nass ist, dann reicht halt genau dieses Shake it, ne? Dann wird sie einmal geschüttelt oder mehrmals so und dann fällt die Feuchtigkeit ab und gut ist. Deswegen Shake Dry, ne? Trocken schütteln. So. Und das funktioniert. Und das finde ich toll. Das hat also das klasse. Und deswegen guckt sie euch mal an. Also ab und zu gibt sie, sie kostet so 230 Euro oder sowas, habe ich bezahlt dafür, ist natürlich ein bisschen was. Das wollte ich mir geben. Und sie ist natürlich extrem klein im Packmaß, 80 Gramm wiegt sie nur. Also mega das Teil. Hat keine Kapuze. Also die Leute jetzt, ne, mit Kapuze und so ist nicht, sondern wir sind hier ja auch ein bisschen anders unterwegs mit dieser Jacke. Deswegen, also für eine Radtour, ja, ist es jetzt, würde ich sie mitnehmen, weil ich jetzt auch so nicht mit Kapuze fahre, aber quasi eine Regenjacke, die auf einer Radtour dann auch, weiß ich, so eine Alltagsjacke ist und überhaupt so, da würde ich sie jetzt vielleicht nicht in die nähere Auswahl nehmen. So, liebe Leute, dann, ich rufe jetzt mal kurz das auf, weil ich habe mir nämlich von allen euren Fragen mal Fotos gemacht, das war sehr lustig. Also, fangen wir mal an. Es gab eine Frage von euch und da gehen wir jetzt rein in die lustige eure Fragen, meine Antwortenrunde. Ein Instagrammer, der heißt Farocker. Moin, warum hast du dich für das Salsa Franco Titan entschieden? So, das habe ich jetzt, glaube ich, erzählt, warum ich das gemacht habe. Natürlich gibt es auch emotionale Gründe. Also Titan ist einfach ein sehr schöner Stoff. Ich habe ehrlicherweise immer schon mal von einem Titanrahmen im Titanfahrrad geträumt, ja, also auch schon als Reiserad, also deswegen Falkenjagd und Itworks und sowas habe ich schon immer gerne angeguckt, das war dann teilweise auch eine Frage des Preises, ich, wie gesagt, jetzt Harley oder Fahrrad, ne, so, also das ist jetzt echt übertrieben, aber es gibt natürlich nur Fahrrad, aber das, es war mir jetzt möglich, mir diesen Traum zu ermöglichen und das habe ich jetzt getan und dann werde ich das Ding jetzt mal fahren und gucken und ein Vorteil ist also, oder andersrum, was ich jetzt gelesen habe ist, das muss ich aber nochmal verifizieren, deswegen nehmt das jetzt nicht unbedingt für bare Münze, die Herstellung von einem Kilo Stahl kostet, glaube ich, 1,50 Euro. Die Herstellung für ein Kilo Aluminium kostet, glaube ich, 3,50 Euro. Und die Herstellung von einem Kilo Titan kostet 25 Euro. Und da seht ihr schon durch diese Preisspringer, wie gesagt, ich verifiziere das nochmal, wenn ich darüber dann noch schreibe, seht ihr dann schon, ne, wo es ist. So, der Vorteil von Titan ist, Es ist leichter als Stahl. Es ist härter als Stahl. Ja. Es rostet nicht. Und das, was ich auch interessant finde, es zeigt offensichtlich auch keine Abriebspuren, gerade wenn du Bikepacking-Taschen dran hast. Ne? Also ihr seht das, wenn ihr Bikepacking-Taschen am Rahmen habt und den nicht schützt, dann reibt es den Lack ab. Und bei Titanrahmen, das kannst du auch polieren, wenn da mal was ist. Also, und Cycling Claude hat auch gesagt, er hatte da irgendwie seine Bikepacking-Taschen am Titanrahmen und du siehst nichts. Ja, also das sind die Vorteile. Das Fargo hat eine Carbon-Gabel. Und das zusammen ergibt dann halt ein Gewicht von, ich muss noch mal gucken, 2,6 Kilo oder 2,7 Kilo so. Also es ist schon sehr leicht. Und das sind, ist ja jetzt mal 2 Kilo auf jeden Fall Unterschied zu einem Stahlrahmen. So, jetzt kann man sich natürlich überlegen, ne? Ist diese Gewichtseinsparung, ist das das Geld wert? Ich würde sagen, diese Gewichtseinsparung nur ist das Geld nicht wert. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, auf ein neues Material zu gehen und damit verbunden dann auch ein paar Vorteile dieses Materials mitzunehmen, finde ich schon gut. So, es hat eine gewisse Steifheit, es ist steifer, es ist, also Stahl ist ja eher weicher und Titan ist ein bisschen härter, hat also letztendlich vereint so ein bisschen die Härte und Direktheit eines Carbonrahmens mit der Stabilität eines Stahlrahmens. So kann man das vielleicht nennen. So, dann hat ein User, Bike Rulle, geschrieben, gefragt, mit welchen Herausforderungen ist man bei einer großen Radreise, mehr als 2000 Kilometer zum Beispiel, konfrontiert, mit der man vorher nicht rechnen kann? Also da gibt es natürlich, das ist ja das Schöne an den Radreisen, dass man damit Sachen konfrontiert wird, mit denen man nicht rechnen kann. Also Gegenfrage, würdest du oder wer von euch... Nee, keine Gegenfrage. Ich sage, also ich würde nicht auf eine Radreise gehen, wenn ich schon vorher weiß, mit was ich konfrontiert werde. Das ist einfach nicht meine Art zu reisen. Natürlich gehe ich auf Radreise, weil ich mir Sachen angucken will und erleben will, so. Aber ich gehe auch auf Radreise, weil es eine Art, wie ich es zumindest mache, von Reisen ist, wo ich überhaupt nicht weiß, was da passiert. Selbst wenn ich jetzt diesen Race mache in Marokko, ich habe keine Ahnung, was passiert. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich am 15. Februar 9 Uhr in Marrakesch losfahre. Ich habe keine Ahnung, ob ich ankomme, wie der Weg bis dahin ist, wie sehr ich leiden werde, was ich erlebe. Und das ist das Geile. Das ist das, was mich motiviert unter anderem und inspiriert. Und auf meinen Radreisen ist das genauso. Also jetzt... In Deutschland, gut, da müssen wir nicht drüber reden, aber da muss man es auch bewusst zulassen, dass man nicht plant, ja, so. Ansonsten ist es ein tolles Land, kann man gut fahren, aber gerade wenn ich im Ausland unterwegs bin, ich will gar nicht wissen, was mich da erwartet, ja, so, weil ich möchte das ja auch erleben, so. Aber ich würde hier vielleicht sagen, Bike-Rulle, bei großen Radreisen, ist durchaus ein Thema die psychische Belastbarkeit. Das klingt jetzt wieder so meta und ich bin wirklich weit weg von all diesem ESO-Kram und Befindlichkeiten und hör auf dein inneres Ich und so ein Blödsinn. Aber nicht so ein Blödsinn, sondern solche Meinung und Überzeugung. Die müssen ja nicht Blödsinn sein. Sondern ich meine, das eine ist eine körperliche Voraussetzungen, ja, so klar, du kannst körperlich sicherlich 2, 4, 5, 8, 12.000 Kilometer fahren, überhaupt jetzt kein Thema, ja, aber das Psychische, das ist durchaus entscheidend, denn gerade bei so langen Touren, selbst jetzt hier in einem westeuropäischen Raum, du bist halt dann auf Dauer mit anderen Sachen konfrontiert. Am Anfang ist das vielleicht noch spannend, ja, und dann man denkt so, ah, große Freiheit und endlich mal raus und was wir uns da immer in die Tasche erzählen mit endlich frei sein und keine Zwänge und so. Und dann wird man aber irgendwann mal feststellen, dass man einfach aus dem vermeintlichen zwangvollen Lebensalltag sozusagen in den nächsten Touralltag sozusagen wechselt, der wieder eigene Gesetze und Bedingungen hat. Ja, also also Freiheit ist ohnehin so ein Thema, was man da nochmal kritisch gerne diskutieren kann. Aber es ist vor allen Dingen so die Sache, kommst du damit klar zu wissen, dass du eben nicht abends an einen festen Ort zurückkehrst? Kommst du damit klar, nicht zu wissen, wo du abends vielleicht schlafen wirst oder ob du Essen findest und wenn ja, welches und wie dir die Leute vielleicht begegnen und wie ein neues Land auf dich wirkt, auf das du dich vielleicht gefreut hast und dann an der Grenze so scheiße behandelt wurdest oder wenn es keine Grenze gibt, dann zum Teil nicht mehr, aber hast du schlechte Erfahrungen, auf einmal hast du die Schnauze voll oder du wirst krank. Und so, wie gehst du damit um? Und das ist vor allen Dingen eine psychologische Komponente, die man nicht unterschätzen sollte. Deswegen die Herausforderung auf jeder Radreise aus meiner Sicht ist A, die innere Einstellung und B, natürlich auch eine gewisse psychische Belastbarkeit. Innere Einstellung, damit meine ich auch wieder vielleicht konfrontativ ausgedrückt, wenn du eine Radreise machst, weil du hier in Deutschland Probleme hast, dann wirst du diese Probleme nicht auf deiner Radreise lösen. So, und darüber solltest du dir im Klaren sein. Und das wird dann auch die Herausforderung für dich sein, festzustellen, dass du vor deinem Problem nicht wegradeln kannst. So, oh, klingt das schon wieder Kirche. Komm, lass uns mal schnell weitermachen hier. Tag a friend and favorite my photo. Nee, das mache ich nicht. Love your profile, dankeschön. Follow my account, Bike2Global. Nee, also wie viel Schrott man bekommt, wenn man eine Frage stellt auf Instagram, das ist schon erstaunlich. Genau. Do you like music, Bike2Global? Nein. Das ist vielleicht für euch auch, also DJ Dara fragt mich, do you like music, Bike2Global? Nein. Mag ich nicht. Also ich habe früher Musik gemacht, ich habe Schlagzeug gespielt ein paar Jahre. Wir hatten noch eine Band, waren noch im Studio, haben auch CD produziert, alles Mögliche. Aber ihr kennt mich nicht, keine Chance. Natürlich nicht jetzt als Schlagzeuger oder Musiker oder sowas. Aber nee, ich höre auch so keine Musik. Ich bin da völlig, das erreicht mich nicht, das verstehe ich auch nicht. Und da maße ich mir auch keine Meinung zu machen. Ist jetzt nicht schlecht, ich versuche es auch nicht aktiv zu vermeiden, aber es spielt einfach keine Rolle. Joachim Ahrens fragt, guten Morgen. Na gut, jetzt guten Abend. Hast du Empfehlungen für Touren innerhalb Deutschlands? Joachim, das ist, was heißt Empfehlung? Ich bin ja hier vor allen Dingen oben im Norden unterwegs und da gibt es einige schöne Sachen. Es kommt jetzt natürlich darauf an, was du für Touren erwartest, ne? Also einmal in der Lüneburger Heide, da gibt es einen Weg durch, der Heidschnucken. Wanderweg, den kann man prima mit einem geländegängigen Fahrrad fahren. Das sind so 200 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr. Und das ist durchaus fordernd, da geht es hoch und runter und dann noch der Sand und so. Aber es ist eine wunderschöne Landschaft. Den kann ich durchaus empfehlen. Dann gibt es in der ähnlichen Ecke den Osteradweg. Die Oste ist ein Fluss und dieser Radweg ist halt der Radweg. Das ist jetzt manchmal nicht clever gelegt, aber ich fand das war jetzt nicht schlecht. Das ist so eine kleine Tour, die kann man mal machen. Das ist aber eher Radwandern. Ne? Das ist so Hardcore ADFC und so. Da wird es dann auch schnell finster. Aber ich fand die Landschaft halt schön. So Elbe, ja, mache ich mit den Jungs. Ne? Ist halt immer die niedrigste Einstiegsschwelle, die du so haben kannst. Und die Landschaft ist natürlich prima. Ich finde sie halt mehr so Richtung Magdeburg schön, auch wenn man dann vor allen Dingen die Elbe verlässt. Weil so Fluss die ganze Zeit ist halt auch, da musst du halt auch irgendwie leidenschaftlich sein, um das so ein bisschen gut zu finden auf Dauer. Aber kann ich natürlich empfehlen. Und im Norden gibt es dann so den Ochsen- und den Herrweg. Und dann gibt es vor allen Dingen noch eine Tour von Schleswig rüber an die Nordsee. Also Schleswig, das Heiterbu, da führt ein Weg von der Ostsee zur Nordsee rüber. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wie der heißt. Keine Ahnung. Und das bin ich mal Ostern irgendwann mal gefahren vor ein paar Jahren. Das ist durchaus schön, weil man hat so ein bisschen diese Wikinger-Geschichte, dann fährt man da entlang des Walls. Also das ist so eine, wie so der Hadrian's Wall, so eine Befestigungsanlage, den die damals gebaut haben zu Wikingerzeiten, um sich gegen die nördlich dieses Walls sozusagen lebenden Barbaren abzusichern. Und dann kommt man so ein bisschen in dieses Land zwischen Ostsee und Nordsee, das Land zwischen den Meeren sozusagen, und kommt dann auf der Nordsee raus. Und das sind auch unterschiedliche Art von Küsten und so. Also es ist sehr schön, Schleswig als Stadt ist sehr schön und das kann man sich durchaus mal antun. Ist eine schöne kleine Tour. So, und dann sicherlich, also Harz, ne, so, da ist bestimmt was. Und ansonsten, ich kann da jetzt zu weiteren Teilen Deutschlands gar nicht so viel sagen, weil ich, wie gesagt, hier oben nur rumkurve. Aber guck doch mal an, da gibt es eigentlich auch genug Empfehlungen, glaube ich. Also da muss jetzt keiner irgendwie ahnungslos dann durch Deutschland fahren. Da gibt es genug tolle Sachen. So, Jakominas Enkel fragt, habe Hunger, was gibt's zu essen? Wie gesagt, bei der Gelegenheit, ich mag sehr gerne Senfeier, weil mein jüngster Sohn die auch mag und da habe ich sie jetzt wieder entdeckt. Kann ich euch nur empfehlen, schmeckt sehr lecker. So, was hat man noch? Ah ja, Bodo Schnodo fragt, warum gibt es überhaupt 12er-Blätter? 12er? Dann kann man doch direkt auf Alfheim, Pinien oder 14-Gang-Rohloff umsteigen. Verstehe den Sinn nicht so richtig. Gehen die immer größeren Durchmesser der hinteren Kettenblätter nicht zulasten der Dicke der Kettenblätter und somit der Lebensdauer? Okay, also einmal. Warum es 12er Blätter gibt, das hat damit zu tun, dass es Einfachschaltung gibt oder dass der Trend zu Einfachschaltung gibt. Warum geht der Trend zu Einfachschaltung? Weil sie einfacher sind und weil sie weniger betriebsanfällig sind sozusagen und weil sie bei geringerem Gewicht und weniger mechanischen Teilen eine mittlerweile gleichwertige Entfaltungsbreite und Entfaltungsbreite bieten wie bisherige Schaltungen, so, die vielleicht zweifach waren oder Nabenschaltung oder weiß ich was. Aber die Entscheidung, ob eine Narbe oder also Nabenschaltung oder Getriebeschaltung versus einer Kettenschaltung, einer vielleicht einmal zwölffach Kettenschaltung, das sind halt unterschiedliche Entscheidungen, auch für unterschiedliche Anlässe eigentlich. So, die 12er Blätter, also ich habe eine 11er Kassette, ja, die ist von 11 bis 50. Die 1x12, die werden vor allen Dingen im Mountainbike-Bereich eingesetzt, gerade jetzt so. Vor allem bei elektronischen Schaltungen werden die eingesetzt. Und da geht es nicht darum, dass man dann ja auf eine Alpine oder Pinion oder Rohloff umsteigen könnte, denn da spricht einfach das Gewicht dagegen. Also eine Pinion, ich glaube 2,5 Kilo, eine Rohloff liegt auch so bei 2,2 Kilo. Also das ist einfach, da reden wir über das Gewicht, ja. Und da reden wir dann teilweise auch, obwohl mit Einschränkungen, die Pinion entwickelt sich ja da so ein bisschen auch hin, über eine gewisse Schaltgeschwindigkeit und die man dann halt in so einem Mountainbike-Kontext braucht. Deswegen. So, aber ich bin beim Toscana Trail, ist da auch eine Fahrerin rumgefahren mit einer Rohloff an einem Nikolai. Mountainbike, das fand ich auch ganz interessant. Also du kannst es natürlich machen. Aber das ist, wie gesagt, Bodo, ich glaube, du denkst da noch zu sehr in Kategorien. Es geht nicht darum, dass man, also dass das eine nicht mehr geht und nur noch das andere geht, sondern es ist halt eine absolute Vielfalt und du bist letztendlich derjenige, der entscheidet. Also wenn du sagst, ich brauche nicht einmal 12, weil ich habe ja Rohloff, ja, und deine Entfaltungs- und dein Ritzelrechner sagt dir halt, da hast du die und die Möglichkeiten und das ist fein für dich, dann ist das okay, ja, oder deine Pinion, wenn du das magst. Und wenn du mit dem Schwerpunkt klarkommst und mit dem Gewicht klarkommst, okay, warum nicht? Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ey, du, ich fahre hier Mountainbike und ich springe und mache und da kommen richtig harte Schläge auf das Rad und das muss halt alles so einfach und so wenig störungsanfällig sein, wie es nur geht, der wird auf eine Kettenschaltung setzen. Und deswegen gibt es diese Art von Kettenschaltung und auch elektronischen Schaltungen. Ja? Also da kann man jetzt dem skeptisch gegenüberstehen, aber ich finde die durchaus schlau, weil sie auch wiederum Kombinationen zulassen, die vorher nur sehr schwer möglich sind. Siehe zum Beispiel meine Geschichte mit Rennradschaltung vorne, ne? Roadschaltung vorne, Mountainbike-Schaltung hinten. Das wird mit elektronischen Schaltungen viel einfacher, weil da brauchst du halt keine Mechanik mehr dazwischen, sondern da hast du vorne deine Schalter und hinten halt einen Körper und die reagieren halt auf ein elektronisches Signal und nicht auf eine gewisse Zuglänge oder so. Und deswegen gibt es jetzt halt auch schon sogenannte Fokuhila-Räder, also vorne kurz, hinten lang, die eben hinten mit einer Mountainbike-Schaltung, vorne mit einer Road-Schaltung an einem Dropper fahren. So, das ist immer noch ein sehr kleiner Markt, ne? Das brauchen nicht viele Leute und auch die, das hatte ich vielleicht vergessen zu sagen, also auch die Kombination, die ich jetzt fahren werde für den Atlas Mountain Race mit 11,50, die fahre ich nur für den Atlas Mountain Race. Ich brauche die im Alltag in Schleswig-Holstein, brauche ich kein 50er Blatt. Ich weiß gar nicht, wo ich das einsetzen soll. Also da greift eher der Wind und schiebt mich von der Straße, weil das Blatt so groß ist, ja. Aber in Marokko ist das relevant und dann auch aus meiner Sicht überlebensnotwendig. Und wenn ich dann wieder da bin, und das, dann werde ich die Kassette wieder runternehmen und wieder eine andere draufschrauben, mit der ich da ganz normal fahren kann. Also auch da, ne, das ist immer bedarfs- abhängig. Und ja, also ich glaube, macht euch mal frei von diesem Kategorien, also wer in Kategorien denkt und sagt, nee, das ist doch so ein Rad und das ist doch, und die Schaltung gehört doch dazu und man hat doch das und so. Darum geht's nicht. Es geht einfach um Vielfalt und das, was mich gerade beeindruckt, aber teilweise auch in den Wahnsinn treibt, ist halt diese unglaubliche Kombinationsfähigkeit untereinander, die nicht immer gegeben ist. Ja, da tun sich ja die Hersteller tun aus meiner Sicht aber auch alles, dass man ja bloß nicht untereinander kombinieren kann. Selbst innerhalb eigener Komponentengruppen. Vielleicht ändert sich das noch, aber sie bietet letztendlich jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und das hat man ja gemerkt, dass die Leute nicht mehr sagen, ich bin ein Trekkingradfahrer und ich bin ein Stadtradfahrer und ich bin ein Rennradfahrer und ich bin ein, was ich, Mountainbikefahrer, sondern sie wollen halt graveln und crossen und Adventure-MTBen und weiß ich was. Und dann entstehen da halt Räder und Schaltkombinationen und Sachen, die eben extrem unterschiedlich und vielfältig sind. So. Und das finde ich durchaus inspirierend. So, also Bodo, da vielleicht die Antwort dafür. Die größeren Durchmesser, du hast ja gefragt, gehen die größeren Durchmesser der hinteren Kassettenblätter nicht zulasten der Dicke der Kettenblätter und somit der Lebensdauer? Also, die, wie gesagt, die 11-fach-Kassette ist eine 11-fach-Kassette, das kennen wir ja. Die 12-fach-Kassette, die hat dann wieder eine schmalere Kette. Aber die, wie gesagt, die werden im härtesten MTB-Einsatz und dafür sind sie konzipiert gefahren. Also da weiß ich nicht, als normaler Reiseradler, bevor man das kaputt kriegt, als normaler Reiseradler fährst du natürlich aber auch nicht eine 1x12. Also warum solltest du? Ne? So, da gibt es halt auch andere Möglichkeiten. Und da würde ich dann wieder sagen, wenn ich ein normaler Reiseradler bin, dann guck dir halt Pinion an oder Roloff. Ne? Das ist halt... Das sind halt gesicherte Systeme, in sich geschlossene Systeme, die sich über viele Jahre bewährt haben. Warum nicht? Ja? Also, mach mal. So, was haben wir denn hier noch? Habe ich jetzt alles? Ich glaube, ja, warte mal, hier gab es noch so. Ah, ja, ich habe noch eine, warte mal, dass ich auch allen gerecht werde. Noch eine letzte Frage. Nee, hier sind noch ein paar. Also, nehmen wir die mal. Besser Welt als nie. Das ist ein junger Mann. Der fragt mich, ob ich mal einen Podcast mit ihm machen will. Das muss ich Besser Welt als nie. Entschuldigung, dass ich deinen Namen gerade nicht parat habe. Guckt ihn euch mal an auf Instagram. Das ist jetzt sozusagen meine Empfehlung. Besser Welt als nie ist mit dem Fahrrad, ich glaube, einmal um die Welt halt gefahren, hat halt Sachen erlebt und hat darüber ein Buch geschrieben und das nennt er halt Besser Welt als nie. Und ja, ich habe mir das jetzt mal auf der Website durchgelesen bei ihm. Und ich guck mal, also Podcast vielleicht jetzt eher nicht, aber vielleicht ein Reiseradler-Interview, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und ihr könnt ja mal reinschauen, ob ihr das vielleicht auch interessant findet. Soweit dazu, Werbeblock. Dann, Sam Cycling Asia fragt mich, warum haben nicht viele Reiseräder mechanische Scheibenbremsen? Also das ist jetzt, also viele Reiseräder, viele echte Reiseräder, in Anführungsstrichen echt, ja, wir haben ja gerade über Vielfalt gesprochen, haben mechanische Bremsen, ja, haben noch mechanische Felgenbremsen, aus der Überzeugung heraus, dass Scheibenbremsen weltweit halt nicht so weit verbreitet sind, sondern Felgenbremsen, und das im Fall eines Falles kann man sich immer mal so eine Felgenbremse eher holen, ja, wenn sie kaputt geht, als eine Scheibenbremse. Ich glaube, dass sich das mittlerweile auch ausgleicht, ja, so, und aber man findet halt an vielen klassischen Reiserädern oder bei vielen Reiseradlern immer noch mechanische Felgenbremsen. So, ich würde mir ehrlicherweise heute kein Rad mehr mit mechanischen Felgenbremsen aufhalten, überhaupt mit hydraulischen Felgenbremsen. Ich fahre die HS33 von Magura. Ich habe das schon mal betont, dass ich sie für eine der schlechtesten Bremsen halte, die wo gibt. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung, über die wir auch nochmal streiten können. Ich weiß auch genauso, dass es sehr viele Leute gibt, die da sehr zufrieden sind. Ich finde sie völlig sinnlos. Also sie zerstört ein Rad, ja, also die Felge, sie zerstört sie durch Bremseffekt. Das machen aber alle Felgenbremsen. Ja, deswegen, das ist ein Grund, warum sie etwas ans Rad zu schrauben, was nicht mehr nötig ist, ja, das dann auch bewusst etwas zerstört. Und bei der Magura hat mich halt gestört, das ist halt fürchterlich mit dem Nachstellen und ich muss das Rad ausbauen, um die Gummis zu wechseln. Also das alleine schon ist Blödsinn. Und die Gummis sind halt runter wie nichts. Also das ist echt lächerlich. So. Also egal wie. Gut, also wir werden auch keine Freunde mehr, die HS33 und ich. So, und jetzt gibt es natürlich viele Reiseräder, also moderne. Ich würde jetzt halt immer mit Scheibenbremse auch aufbauen. Ich würde ehrlicherweise ein Reiserad würde ich auch mit hydraulischer Scheibenbremse aufbauen, weil die einfach viel besser bremsen. Und gerade bei so, wenn du so ein Gewicht da schiebst und sowas, da brauchst du halt die Power. Ich würde sie aber auch, und das tun einige Reiseradhersteller mittlerweile auch, einfach mit mechanischen Scheibenbremsen ausrüsten. Deswegen die Frage, warum haben nicht viele Reiseräder mechanische Scheibenbremsen, finde ich jetzt die Frage, würde ich sagen, okay, auf was fußt diese Beobachtung? Fußt die Beobachtung darauf, dass viele Reiseräder noch normale mechanische Felgenbremsen haben? Oder fußt sie darauf, dass dir das einfach noch nicht so bekannt ist? Also, dass du noch nicht viele Räder kennst, die das mechanisch machen? Oder was? So, also ich würde sagen, mittlerweile, der Trend ist ganz klar Scheibenbremse. Ich würde auch sagen, hydraulische Scheibenbremse, mechanisch. Ich bin Fan mechanischer Scheibenbremse, weil das ist so, wie gesagt, aus Reparaturgründen. Und die Performance finde ich gut. So, ich kann nicht meckern. Aber vielleicht bin ich auch dazu anspruchslos. Aber ich kriege meine Karre mit der mechanischen TRP Spire nicht nur einfach zum Stehen, sondern die Räder, da kann ich auch driften, wenn ich Lust habe. Das macht richtig Fates. So, dann fragt Conny Krone, hast du nicht mal das Rival-Einschaltwerk im Zweifachbetrieb ausprobiert? Nein, das wollte ich. Und das habe ich dann irgendwann vergessen und dann habe ich das Schaltwerk verkauft und dann bin ich danach auf den Trichter gekommen, dass ich ja jetzt ein neues Fahrrad brauche und dass ich das mit Einfach aufbaue und bla, und dann war das weg und dann bin ich jetzt bei XT. Also ich habe das Einfach-Schaltwerk noch nicht im Zweifachbetrieb ausprobiert, aber ich habe sowohl mit SRAM als auch mit einem von Bike Components gesprochen, die beide sagten, ja, nee. Und auch mit Shimano habe ich auch gesprochen, die auch sagten, nee, ein Einfachschaltwerk ist nicht für den Betrieb am Zweifach mit einer Zweifachkurbel ausgelegt. Ich würde das aber als Aufforderung zum Ausprobieren auffassen. Und ich weiß, dass auch einer aus meinem Facebook-Dunstkreis das gerade mal probiert. Das heißt also, sobald da was bekannt ist, würde ich das auch nochmal erzählen. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert. So, Tobi 1983 fragt, warum konntest du für das Atlas Mountain Race nicht das Bombtrack nehmen? Weil Martin und der Rahmen nicht so ganz zusammenpassen und ich auch, wie gesagt, ich brauchte auch einen Rahmen, auf den ich mich ein bisschen mehr verlassen kann, weil ich, wie gesagt, das wisst ihr ja, hinten habe ich, ist bei dem Beyond-Rahmenmodell ein Rahmenschloss konstruiert, das ich zwar hingekriegt habe, dass sich nicht mehr öffnet, aber nicht so ganz zufriedenstellend für mich jetzt gewesen wäre, dass ich sage, ich riskiere es da 8 Tage durch den Kakao zu dongeln mit dem Teil. Und ich wollte ohnehin den Rahmen wechseln, weil ich auch nochmal, ich wollte eine andere Reifenbreite fahren, da ist das Beyond eher begrenzt. Und ich hatte eigentlich mit einem neuen Beyond ehrlicherweise geplant, das hat sich jetzt zerschlagen. Das hat einfach Zeit und dann habe ich mich mit Bombtrack, haben wir uns irgendwie nicht richtig abgestimmt, jedenfalls klappte es nicht, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich auch weiter Bombtrack gefahren, also ein Beyond gefahren. Und so ist es gekommen, dass ich jetzt Einsalser fahre. Also das ist Wechsel innerhalb der Champions League, also es gibt keinen Grund, warum ein Beyond das nicht, also es gibt auch viele, die Beyond fahren beim Atlas Mountain Race, also nur ich fahre jetzt halt keins aus den genannten Gründen. So, deswegen, das ist alles harmlos. So, dann, genau, dann hatte ich, das waren jetzt die Fragen. Und dann hatte ich noch eine letzte Frage und dann sind wir auch durch, glaube ich, für heute. Entlasse ich euch. Mr. Roffles fragt, hast du dir spezielles Wissen für den Eigenaufbau deiner Räder aneignen müssen? Und falls ja, wie und wo? Also, das ist eine tolle Frage, denn als ich jetzt so letztens an meinem Fahrrad rumgeschraubt habe, da gibt es ja immer so Momente, wo ich denke, wow, also das Respekt, ja, dass du dir das zutraust, so, also wenn man sich mal so selbst lobt. Ich habe damit angefangen, eigentlich schon sehr früh. Also zu DDR-Zeiten haben wir halt die Räder immer selber aufgebaut. Ja, da war jetzt aber auch die Komplexität dieser Schaltung so, das war halt sehr übersichtlich. Da gab es halt, es war halt Single Speed oder es gab eine Dreigangschaltung, fertig ist. Ne? So, und dann, so, das hast du dann halt irgendwann mal drauf gehabt. Und dann habe ich eigentlich schon immer dadurch, dass ich mit den Rädern auf Tour war und irgendwas kaputt gegangen ist und ich es dann reparieren musste ohnehin, habe ich das dann halt so durch viele Fehler und viel bauen müssen, habe ich mir dann natürlich so eine Grundfertigkeit angeeignet. Und das Wichtigste ist, glaube ich, einfach keine Angst zu haben. So, was ich tue ist, wenn ich mich gerade beim Aufbau des Beyond vor zwei, drei Jahren, habe ich mich natürlich mit vielen Sachen konfrontiert gesehen, die ich noch nicht konnte. Also das, was ich heute immer noch machen lasse, ist beispielsweise Steuersatz einpressen. Das habe ich bei einem Fahrradladen in Hamburg gemacht, das ist Bickle Bikeski, kann ich euch übrigens nur empfehlen. Also Bikepacking und so, die haben echt was drauf, ein schönes Angebot, gute Räder. Ja. Das habe ich da machen lassen. Wie gesagt, einspeichen, das kann ich noch nicht, das will ich mir auch mal beibringen lassen. Und lernen, aber natürlich kann ich Speichen wechseln und das so ein Rad dann wieder halbwegs gerade ziehen, wenn da irgendwas ist, das geht schon. Aber mir war es schon immer wichtig, dass ich das Rad selber aufbaue und nicht einfach nur kaufe und so hinnehme, sondern ich will wissen, warum was wie ist und wie funktioniert und wie dran ist, denn wenn ich unterwegs bin, dann will ich nicht anfangen müssen, das zu studieren. Und eine wichtige Ressource, und das ist, glaube ich, das Tolle am Internet, auch in unseren Zeiten, ich habe mir sehr viel selber beigebracht über YouTube, sehr viel selber beigebracht über viele tolle Seiten, die es im Netz gibt zum Thema Fahrradschrauben. Ja, also sei es diese Klickstrecken von Bikebild und Rennradnews und MTB und weiß ich was, bis hin zu tollen, wirklich liebevoll und sehr tief und dann irgendwann auch ziemlich crazy abgefahrenen Seiten von irgendwelchen Fahrradbuden, ja, also irgendwelchen Händlern oder so, Fahrradläden, die dann sich die Zeit genommen haben, um da ganz genau bestimmte Sachen zu beschreiben. Habe ich das alles quasi gelernt, wo ich auch immer noch nachgucke, ganz ehrlich ist, wenn ich jetzt ein Tretlager einschraube, wo kommt denn da der Abstandsring noch hin, ne? Auf welche Seite und so. Du hast dann zwar eine Anleitung dabei, aber das versteht kein Mensch, weil das ist dann immer so abgebildet, dass du nicht weißt, guck jetzt von oben oder von unten drauf und so. Wenn du das halt nicht jeden Tag machst, dann musst du dich da halt nochmal kurz informieren, ne? So, oder nochmal gut, Schaltung einstellen, das geht mittlerweile. Und ich muss wirklich sagen, also auch wenn ich da jetzt, wenn ihr da den Kopf schüttelt, aber ich habe besonders mit SRAM und jetzt auch mit der XT diese modernen Schaltwerke, das ist wirklich im Vergleich zu früher, wenn ich noch weiß, da warst du froh, wenn das Ding am Rahmen ist und dann das noch einstellen, ja, das war ein Hassel. Und jetzt ist es irgendwie alles klar, unterer Anschlag, oberer Anschlag und dann guckst du noch, dass der dazwischen fein läuft mit der Feineinstellung. Dann machst du noch mit der B-Screw, also der B-Schraube, den Abstand nochmal, der Röllchen vom Ritzel und fertig ist die Laube und das Ding funktioniert. Also ich habe mich mit Schaltung einstellen wirklich jetzt nicht lange beschäftigen müssen. Und das läuft eigentlich. So, und das, glaube ich, ist halt auch eine Frage jetzt des technischen Fortschritts, was Schaltwerke angeht und so. Also damit habe ich gar keine Probleme. Wo ich jetzt halt immer wieder auch gucke, und da schaue ich mir beispielsweise dann auch Räder im Fertigaufbau an, wie haben die jetzt die Kabel gelegt? Ja? Oder gerade wo ich halt immer gucke, ist, wie haben sie das Kabel am Lenker gelegt? Weil das ja bei Rennrad-Schalt-Bremskombination, da liegt das ja immer so am Lenker lang und dann kommt es irgendwann mal aus dem Lenkerband raus. Wie machst du das? Wo ist das? Wie ist es bequem und so? Das ist viel Gucken, Erfahrung und so. Bremsen einbauen ist überhaupt kein Thema. Also die Spire, ich habe das gestern also 5 Minuten habe ich beide Körper dran, fertig, rollt. Schleift nicht, alles gut, olé. Also ich weiß, dass da viele verzweifeln, weil es irgendwie schleift. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe die da dran geschraubt, fertig ist. War schon beim anderen Rad so, beim Bombtrack. Dran, fertig, läuft, schleift nicht, alles gut, olé. Und dann kommt das Kabel durch und dann bremsen die und dann ist Feierabend. Also die muss man einbremsen übrigens, Scheibenbremsen. Ne? Also wer jetzt ein neues Rad hat mit Scheibenbremsen, sagt der Moschek, hat gesagt, mechanische Scheibenbremsen habe ich mir jetzt gekauft und losfährt und so und dann enttäuscht ist, Leute, die müssen erst eingebremst werden. Da rede ich jetzt nicht über 1000 Kilometer, sondern am Anfang ein bisschen mit angezogener Bremse fahren, sodass die sich so ein bisschen, ne, Scheibe und Bremsbelag aneinander gewöhnen. Oder werdet ihr merken, dass das dann auf einmal viel besser geht und dann sind die irgendwann eingebremst nach, 50 Kilometern oder so und dann ist gut und dann gibt Gas. geht schon. Auf eigene Gefahr natürlich und so wie ihr könnt. Ich bin ja hier kein Beratungspodcast sozusagen. Und viel ausprobieren. Also ich habe sicherlich auch, weil ich habe mein Reiserad aufgebaut, habe ich auch viel Mist dann, ne? Also passieren dir halt manchmal Sachen oder du denkst bestimmte Sachen nicht mit oder sowas. Gerade jetzt auf das, also jetzt freue ich mich schon wieder in Anführungszeichen auf das Game des Einstellens von Sattel und Vorbau und sowas, ne? Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich also sofort weiß und alles richtig mache, auf gar keinen Fall, ja. So, und ich lasse mir vor allen Dingen Zeit, das ist das Wichtigste. Ich lasse mir Zeit, wenn ich merke, dass ich irgendwo nicht weiterkomme, dann unterbreche ich und dann lese ich und gucke nochmal viel nach und so und meistens, wenn du da am nächsten Tag nochmal rangehst, dann geht's wieder, weil du einen ganz anderen Zugang hast oder bestimmte Sachen anders siehst. Ich brauche aber mittlerweile für den Aufbau des Rades, also wenn ich das jetzt hintereinander wegmachen würde, also vielleicht maximal einen Tag, ja, so, dann ist das Rad komplett fertig und eingestellt und dann geht's los und dann kann es getestet werden und dann noch ein bisschen hier und da rechts und links frickeln und ab geht die Post. Klasse. Also, viel rumprobieren, viel ausprobieren, Mut haben, auch mal Sachen auszuprobieren, ja, also man kommt irgendwann mal an einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt kann mir auch keiner mehr helfen, weil das ist dann wieder der klassische Fall Internet, ne? Du fragst halt 5 Leute, kriegst 8 Antworten und am Ende weißt du immer noch nicht, was geht, ja, und dann suchst du automatisch nur noch nach Quellen, die sagen, ja, es geht und dann so, also deswegen, das muss man ein bisschen im Hinterkopf haben, da hilft nur selber ausprobieren und dann vor allen Dingen, und das finde ich halt wichtig, wenn es funktioniert oder nicht funktioniert, schreibt es. Ja, schreibt es irgendwie auf, postet es in der Gruppe oder weiß ich was, dass andere eben aus euren Erfahrungen lernen könnt. Und das ist nämlich so wichtig und davon profitiere ich und ich hoffe, dass ihr davon profitiert, was ich hier gerade veranstalte und für Geld versenke in irgendwas. Und das ist wichtig und das macht aber auch Spaß, muss ich sagen. Also genau das zu gucken, was geht da noch, was ist ja quasi... wo erreicht man vielleicht die Grenzen des Möglichen, wo hat man Denkfehler gehabt und so weiter. Also das sind so ein paar Geschichten, die gefallen mir sehr gut. Ja, so, und dann bin ich jetzt auch am Ende dieser Aufnahme hier in meinem schönen Zimmer und ich werde jetzt gleich zum Training aufbrechen. Wie gesagt, hier zu meinem Heimtrainer hier, wie heißt das, Fitnessradkram. Und mal gucken, ob das frei ist und dann mache ich da meine Kilometer und dann bin ich glücklich und kann dann noch ein bisschen arbeiten, damit morgen nicht ganz so viel wird. Gut Leute, ich wünsche euch noch tolle Tage, fahrt, obwohl es dunkel, nass und kalt ist, Fahrrad, vergesst es nicht, macht euch ein ordentliches Licht dran. Ach, ich habe mir jetzt auch ein Licht Fargo, ich werde jetzt mal das IQX von Busch und Müller ausprobieren. Da bin ich ganz gespannt. Leuchtet, macht schon das, was es will, aber ich will jetzt nochmal das Lichtbild sehen, dass es dann vielleicht auch für die dunklen Nächte im Atlas reicht, um da noch ein bisschen Licht zu erzeugen. Wenn ihr Fragen habt, Themen habt und so, sagt Bescheid, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt gerne den Podcast auch bewerten. Müsst ihr natürlich nicht. Ich freue mich, das macht immer wieder Spaß, auch zu lesen oder so ein Sternchen zu sehen. Ansonsten hören wir uns bald wieder und ich, wie gesagt, mache jetzt im Training und freue mich schon drauf, wenn ich übermorgen sozusagen wieder bei meinem Fahrrad sein kann und das Final machen kann. Und dann werdet ihr ohnehin auf Instagram Bike2Global, Facebook Bike2Global und meinem Blog bike2global.de geflutet werden von Bildern und weiteren Infos rund um das neue Rad und den Atlas Mountain Race. Macht's gut und noch einen schönen Restabendtag oder wann immer ihr das auch hört.